Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Susanne Lurwig. Guten Tag.
Also im Rückblick erscheint das Leben, das nur aus Arbeit besteht, vielleicht dann doch nicht ganz so glücklich.
Ja, weise Worte von Michaela Grützen, Autorin des Buchs Gammeln, Warten, Driften in Film und Literatur. Mehr von ihr heute bei uns. Eher kraftvoll blutig als wartend blutleer geht es beim 70. Epidaurus-Festival in Griechenland und beim Impuls-Festival in Wien zu. Und auch Maria Stuarts Fehde mit Elisabeth eignet sich ja immer für ein paar tragisch-traurige Momente. Bei den Salzburger Festspielen stand gestern Abend Gaetano Donizettis Oper Maria Stuarda auf dem Programm. Bei ihrer Premiere 1835, da war sie zunächst einmal verboten, denn sich übelst als Mörderin und Bastard beschimpfende Königinnen auf offener Bühne, das wurde gar nicht gern gesehen. Und die Geschichte rund um die unterlegene schottisch-katholische Königin Maria und die englisch-anglikanische Elisabetta, die sich nicht nur in der Politik, sondern auch in der Liebe von Maria bedroht fühlte. Das wurde nun in Salzburg von Ulrich Rasche auf die Bühne gebracht. Für uns vor Ort, mein Kollege Christoph Schmitz. Ja, Ulrich Rasche, der ist ja unter anderem bekannt, dass er die Bühne immer so mit großen Drehscheiben ausstattet. War das jetzt bei Maria Stuarda auch so und wie hat er das gedeutet als Rachedrama?
Ja, es war auch so optisch. Wir sehen auf der riesigen schwarzen leeren Bühne drei ebenfalls riesige kreisrunde Podien, zwei am Boden nebeneinander, eine darüber in der Luft, alle drei beweglich. Die zwei unteren drehen sich wie Räder um sich selbst, auch auf und ab und umeinander, gehen in die Schräge. Jede Königin hat ihre eigene Drehscheibe, wo sie agieren kann mit Volk und jeder Königin, Elisabetta in Schwarz, Maria in Weiß, folgt ein Rudel Männer. Jede Gruppe auf der je eigenen Drehscheibe ist dauernd in Bewegung. Sie schleichen, tapsen, lauern, marschieren. Es hat schon eine große Spannung. Ein typischer Rasche also, wie Sie schon angedeutet haben. Die Riesenscheibe darüber gibt mal gleißendes Licht, mal rötliches, wenn Schwarz-Weiß-Filme projiziert. Also insgesamt ein anspielungsreiches Arrangement. Die beiden Frauen und Gruppen finden keine gemeinsame Ebene, heißt das. Jede dreht sich um sich selbst. Die Schicksalsräder bis hin zu Marias Hinrichtung gehen unerbittlich ihren Lauf.
Ein Regiekonzept, das zunächst mal ganz spannend klingt. Ist das denn tatsächlich aufgegangen?
Also in manchen Momenten ja. Rasche zeigt vor allem, dass die Königinnen selbst gar nicht die Motoren ihres Handelns sind, sondern dass sie ja von der Männermacht belauert, bedrängt und gelenkt werden. Im Räderwerk der Macht werden sie als individuelle Frauen als Persönlichkeiten zerrieben. Die extreme Anspannung, die da inszeniert wird, ist auch manchmal spürbar, aber sie zerbröselt doch zusehends, weil die Personenchoreografie einfach zu monoton ist über diese mehr als zwei Stunden. Und das ewige Schreiten wird irgendwann langweilig und fast albern, muss man sagen. Und Rasche will zudem mit Monumentalität überwältigen, aber das funktioniert leider nicht.
Aber wie funktionierte denn der Gesang? Das sind ja auch große Rollen für die beiden Solistinnen. Hat das denn immerhin funktioniert?
Ja, sowohl als auch. Also die US-amerikanische Mezzosopranistin Kate Lindsay hat die Elisabetta gesungen, die englische Königin. Sehr überzeugend, wie ich finde. Dunkel ihre Stimme, kompakt, mit sehr festem Kern, mit bedrohlicher Aura insgesamt. Hören wir mal kurz hinein. Ja, das ist die Kate Lindsay als Elisabetta, sehr stark, wie man hörte. Die Maria Stuarda, der US-Amerikanerin Lisette Oropesi, hat mich nicht überzeugt. Das war schade. Ich glaube, ihr Sopran ist einfach noch nicht reif für diese Rolle. Ihre Stimme ist zu schlank. Es fehlen noch die Frequenzen, die für diese dramatische Rolle notwendig sind. Sehr gut gefallen dagegen hat mir Beksod Davronov aus Usbekistan als Marias Freund Roberto, ein echter Held. Tenor, wie wir hier hören können. Ja, Ja, soweit Beksot Davronov als Roberto in Maria Stuarda.
Ja, das waren die Sänger, Sängerinnen. Am Pult stand Antonello Manacorda und er hat die Wiener Philharmoniker dirigiert. Wie haben die denn agiert, funktioniert?
Zu laut, finde ich. Die Sänger mussten zu oft bis an die Grenzen gehen. Das wirkte erst einmal imposant, aber letztlich hörte man doch lärmendes Getöse viel zu oft. Manacorda hat vor allem echte Probleme mit dem Chor. Der stand unsichtbar hinter der Bühne und Vorhang und schleppte permanent. Chor und Orchester gerieten direkt bei den ersten Takten am Anfang aus den Fugen und dann immer wieder. Natürlich ist nicht alles schief gegangen, aber für den Salzburger Anspruch doch zu viel daneben.
Christoph Schmitz mit einer gemischten Bewertung über Maria Stuarda in einer Inszenierung von Ulrich Rasche bei den Salzburger Festspielen. Vielen Dank. Von Salzburg nach Athen zum Epidaurus-Festival, das in diesem Jahr sein 70. Jubiläum feiert. Und wie schon bei Maria Stuarda steht auch bei dem Stück Les Serments d'Europe, der Eid von Europa, eine große Tragödie, ein unbewältigtes Trauma im Zentrum des Geschehens. Ein Verbrechen, das zeitlos erscheint und nie gesühnt wird. Der franco-libanesische Autor und Regisseur Vashti Mouawad hat den Text geschrieben und Schauspielikone Juliette Binoche spielte die Hauptrolle. Ebert Sprenger hat das Stück für uns gesehen.
Die Bühne, ein einfaches, schwarz ausgeschlagenes Podest unterm Sternenhimmel von Epidauros, an der Seite ein paar Schultische und umgestürzte Stühle. Und eine alte Europa, die langsam die Bühne betritt. Sie möchte, dass über sie Gericht gehalten wird, aufgrund einer 75 Jahre alten Geschichte, die sie als junges Mädchen erlebt hatte.
18 children were devoured by dogs because of me.
18 Kinder wurden wegen mir von Hunden zerrissen, sagt die großartige Leora Rivlin. Sie spielt die emblematische Titelfigur, die später als erwachsene Frau und Mutter ihre eigenen Kinder tötet. 3 von ihnen überlebten und werden nun aufgerufen, von ihren finsteren Lebensgeschichten zu berichten und sich dem verdrängten Trauma ihrer Mutter zu stellen, das sich unbewusst fortschreibt in ihrem Leben. Die eine ist Griechin und verlor mehrere ihrer Föten, die andere ist Kanadierin und pilgert von einer erfolglosen Therapie zur nächsten, die dritte ist Französin und ringt mit der Schuld ihres Sohnes, eines Mörders und Vergewaltigers. Filmstar Juliette Binoche spielt die verzweifelte Mutter.
Tout le monde a besoin de toi maintenant, Zach. Cette famille a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et moi, j'ai besoin de t'entendre. Putain, Zach, je t'en supplie.
Da weigert sich der Sohn, seine Schuld einzugestehen und betrachtet das Verfahren gegen ihn als Verrat. In einer komplexen Dramaturgie verpflichtet Vashti Mouawad in dem mehrsprachigen Stück eine zeitgenössische Fiktion mit mythologischem Material. So klingt in der mörderischen Mutter Europa unser Kontinent an und zugleich eine weibliche Entsprechung von Gott Uranus, der seine Kinder vertilgte. Im mörderischen Sohn und seiner gutmeinenden Mutter liegt ein umgekehrter Ödipus-Mythos, wo diesmal nicht der Sohn, sondern die Mutter um Aufklärung bedacht ist. So mag man die 3 immer wieder in wütenden Tanz ausbrechenden Europatöchter als Wiedergeburten von Rachegeistern verstehen oder als Schicksalsgöttinnen, die einen blutigen Faden weiterspinnen wie einen unüberwindlichen Fluch. Ein Leitmotiv der Aufführung sind die bellenden und knurrenden Höllenhunde, die auf den blutigen Urgrund der Menschheitsgeschichte verweisen. Vashti Mouawads Stück fungiert in diesem griechischen Festival im Contemporary Ancients Cycle, in dem zeitgenössische Stücke das antike Erbe aufgreifen sollen. Und der franco-libanesische Autor tut dies, indem er die Grenzen zwischen Göttern und Menschen, zwischen oben und unten verwischt und den leidenden Akteurinnen und dem leidenden Akteur auch noch eine moderne Schuldfähigkeit auferlegt. Das Ergebnis ist ein dichtes und komplexes Gewebe aus Lebensgeschichten. Das Stück will mit seiner mutwilligen Fragmenthaftigkeit aber auch ein Zeugnis für unsere Epoche multipler Wahrheiten sein. Wie lässt sich ein alter Fluch überwinden? Kann das Schweigen Wunden besser heilen als das Offenbaren einer verdrängten, grausamen Schandtat? Die Fragen bleiben in der Schwebe. Wollte das Theater von Epidaurus, das dem Gott Asklepios zugeordnet ist, seine heilende Wirkung entfalten, so ist diese diesmal nicht ganz so einfach zu haben. Wir bekommen unsere Humanität nicht getrennt von unserem völkermörderischen Erbe. Das eine lässt sich ohne das andere nicht denken. Eine Heilung ist deshalb bestenfalls von vorübergehender Dauer. Den ergreifendsten Moment in diesem Spannungsfeld liefert Juliette Binoches Entschuldungsrede für die Mördermutter Europa.
Il y a eu que de la douceur le long de ce chemin, et parfois il suffit juste de ça. Il suffit d'une route en plein hiver, blottie dans les bras de sa mère pour se sentir aimée et que ce chemin s'inscrive en toi comme une éternité.
Da idealisiert sie einen Weg in dunkler Nacht in den Armen der Mutter als eine Erfahrung unendlicher Liebe des kleinen Kindes, als einen Moment kosmischen Lichtes, das in eine dunkle Welt hineinstrahlt. Wajdi Muawad scheut nicht die große pathetische Metaphorik und nur deshalb geht sein Massakerstück nicht in pessimistischer Verfinsterung unter. Es ist ein gewagtes Unternehmen, denn es bietet, anders als die großen antiken Vorbilder, keine einfache kathartische Lösung. Die Botschaft? Wir alle sind Kinder eines Massakers, aber dieses Erbe kann poetische Emphase einhegen. Bei so viel Anspruch sind Momente eines übertriebenen Pathos entschuldbar. 5000 Zuschauerinnen und Zuschauern gefiel diese Frage nach der Liebe in Zeiten eines alten Fluches.
Ebert Spreng über Les Sermons d'Europe von Vashti Muawad, uraufgeführt beim Epidaros Festival in Athen. Ist stundenlanges Anziehen Zeitverschwendung oder doch vielleicht Arbeit? Ist ein Leben im Bademantel, wie es Jeff Bridges im Film The Big Lebowski zelebriert, ein avantgardistisches Lebenskonzept? Ob Lomofs Liegen im Roman von Ivan Goncharov eine Abkehr, ein Rückwärts von der Welt? Themen ideal für unsere Sommerreihe.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Ja, wohin bewegen wir uns und wohin bewegen sich die eben erwähnten Figuren und noch andere? Darüber habe ich gesprochen mit der Medienwissenschaftlerin Michaela Grützen. Und zunächst habe ich mit ihr auf den Film Marie Antoinette von Sofia Coppola geblickt und sie gefragt, in einer der ersten Szenen wird Marie Antoinette gerade in Versailles angekommen, stundenlang von vielen Frauen angezogen und sie hält das zunächst für Zeitverschwendung, also rückwärtsgewandt. Aber ist es nicht ein gutes Beispiel dafür, dass Arbeit, die nicht entlohnt wird, auch nicht anerkannt wird?
Wenn da die Marie Antoinette rumsteht und zig Frauen damit beschäftigt sind, ihr das Nachthemd zu reichen, dann erscheint uns das natürlich als Zeitverschwendung. Also es gibt überhaupt keinen Sinn. Immer wieder kommt eine neue rein und noch einer gibt das Nachthemd. Im Hintergrund die Diener und die Lakaien. Aber daran kann man super sehen, Zeitverschwendung ist eben nicht absolut zu sehen. Am französischen Hof, am absolutistischen Hof, ist das zeremoniell eben entscheidend, weil eine Königin ist nur eine Königin, wenn sie wie eine Königin behandelt wird. Und darum wäre es für uns heute absolute Zeitverschwendung, wenn wir 20 Leute im Schlafzimmer stehen hätten, die uns das Nachthemd anreichen. Aber für so eine französische Königin zur Zeit des Absolutismus ist das total wichtig.
Und wenn wir jetzt mal vorwärts, rückwärts denken, was ist das? Ist das dann ein Vorwärts, wenn man irgendwie da steht und Königin ist und sich anziehen lässt? Oder ist das sehr rückwärtsgewandt?
Bei den interessanten Zeitverschwendungsfiguren ist es eigentlich immer beides, lustigerweise. Also Marie Antoinette ist zweifach aus der Zeit gefallen. Auf der einen Seite ist sie praktisch zu spät. Die Sache mit dem Nachthemd hat sich eigentlich erledigt. Also was der große absolutistische Hof Ludwig XIV. War, da macht das alles noch super Sinn. Jetzt ist das so am Ende angekommen. Das heißt also, sie ist aus der Zeit gefallen, sie ist rausgefallen. Sie ist nicht richtig vorwärts, sie ist nicht richtig zurück und das ist ihr großes Problem.
Wann haben wir eigentlich angefangen, Dinge als Zeitverschwendung zu betrachten oder als Geldverschwendung? Es galt ja mal eine Zeit lang zum Beispiel auch als super schick, das Geld aus dem Fenster rauszuwerfen.
Genau, also das ist ungefähr auch zur gleichen Zeit ein französischer Adliger, also vor allen Dingen ein Mann, musste erstmal lernen, mit dem Geld ordentlich umzugehen. Und das heißt nicht, wie wir bürgerlichen Menschen denken, schön sparen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Fenster rauszuwerfen, also das auszugeben. So, dasselbe mit der Arbeit. Ein Adliger dieser Zeit, der durfte hier auf gar keinen Fall arbeiten. Der hockte da in Versailles rum und das ist Arbeit vielleicht gewesen, aber eben nicht im Sinne, wie wir das verstehen, nämlich lohnabhängige Arbeit, also morgens hingehen, abends fertig und dafür kriegt man Geld. Und dieser Umschwung, dass wir denken, ja, alle, die nicht arbeiten, die verschwenden halt ihre Zeit, das passiert nach der Französischen Revolution und so richtig kocht das dann im 19. Jahrhundert. Da wird das dann ganz klar, wer nicht arbeitet, das ist ein Faulenzer, ne, das geht so auf gar keinen Fall, Arbeit ziert uns und wir müssen unbedingt arbeiten. Und seitdem liegt das sozusagen auf uns drauf, vielleicht auch wie so ein Fluch und vielleicht ändert sich das ja gerade alles wieder.
Wenn man jetzt auf eine junge Generation blickt, die ja sehr Work-Life-Balance in den Vordergrund stellt, die machen doch dann eigentlich alles richtig, oder?
Also ich muss hier erstmal ganz scharf korrigieren, denn das ist ja nicht die Work-Life-Balance mehr. Das ist jetzt die Life-Work-Balance. Ja, so muss man es dann nämlich sehen. Also das heißt, das Leben eben zuerst. Und das ist das, was ich bin Boomer-Generation, wir möglicherweise alle falsch gesehen haben. Bei mir war noch, oder bei mir ist immer noch die Arbeit ganz dominant im Thema. Und ich sehe und höre halt meine Studierenden, die das anders sehen. Der neue Lehrplan meiner Hochschule beispielsweise ist eine 4-Tage-Woche. Für mich ist das ganz schwer nachzuvollziehen, aber ich schaue mir das an und auch mit Interesse an, denn so, ich bin ja so im typischen Herzinfarkt-Alter, ne? Und es wäre vielleicht schlauer gewesen, ich hätte das so gemacht, wie meine Studierenden das machen, die eben besser auf sich selber achten, und dann wird das plötzlich gar nicht mehr so ironisch, wie ich das gerade vielleicht erstmal gesagt habe, sondern man denkt, okay, vielleicht habt ihr ja recht, vielleicht funktioniert es ja doch, wenn ihr ein gesellschaftliches Konzept vorlegt, wie das für alle funktionieren kann und nicht nur für die Privilegierten.
Und ist dann der Big Lebowski, der Dude, der Bekannte aus dem Coen-Film, vielleicht eine ganz gute Folie, also ein Leben im Bademantel, oder ist das dann das andere Extrem, jemand, der wirklich gammelt und nichts tut?
Der Dude ist ja ein Späthippie, und die Hippies hatten ja mal ein politisches Anliegen, damit weniger zu arbeiten. Wenn man aber einfach Hippie bleibt und gar nicht mehr arbeitet, sondern nur Bowling spielt, ist das als Leitfigur vielleicht ein bisschen dürftig. Also einem jungen Menschen zu raten, er solle, wo soll er überhaupt hingehen? Bowlingbahn gibt es ja kaum noch. Also meinetwegen sonst wohin gehen und in die Luft gucken, ist vielleicht nicht das wesentliche Lebenskonzept, weil natürlich der Dude im Endeffekt dann in einer totalen Bruchbude wohnt und von, wir wissen ja gar nicht so genau, wovon er lebt, aber minimal zum Geld lebt. Ich glaube, als Leitfigur, so will ich leben, ist er wenig geeignet, aber als Kultfigur, um sich mal 10 Minuten vorzustellen, man wäre so cool, hätte so eine Sonnenbrille an, ist er vielleicht ganz gut geeignet.
Filmisch deutlich später anzusiedeln ist Betty Draper, eine schöne, kühle, schicke Hausfrau aus der Serie Mad Men, die Sie ja auch in Ihrem Buch ansprechen. Und genauso eine schöne, schicke Hausfrau, dieses Idyll wird ja heute wieder sehr propagiert, also als sei das vorwärtsgewandt. Klingt ja eher ein bisschen rückwärtig. Wo kommt das her?
Fangen wir mit dem Rückwärts an, weil wie gesagt, rückwärts und vorwärts hängt da immer zusammen. Rückwärts, also schon Simone de Beauvoir hat nach dem Zweiten Weltkrieg ja heftig geschimpft und mit gutem Grund geschimpft gegen diese Existenz. Also früh heiraten, mit 18, 19 heiraten, Kinder und im Vorort wohnen. Und die Serie Mad Men, die ja aus heutiger Perspektive auf diese Zeit schaut, die erzählt uns auch konsequenterweise, dass Betty Draper eben unglücklich ist. Sie hätte ja auch erzählen können, die Serie, dass es die Pumpol glücklich ist und da im Vorort den Rasen mäht oder so. Nein, stattdessen ist das die gebrochenste Figur, und die Serie meint es echt übel mit ihr. Spoiler, tut mir schrecklich leid. Aber am Ende ist sie die Einzige, die stirbt. Alle rauchen wie die Bekloppten. Und Betty Draper kriegt Lungenkrebs. Das heißt also, die Hausfrau wird abqualifiziert. Sie muss nicht nur die blöde Arbeit machen, sondern eigentlich ist das ein Rollenbild, was aus guten Gründen erstmal ad acta gelegt worden ist. So, heute müssen wir alle arbeiten. Ob das die schlaue Lösung ist, dass also alle Haushalte eigentlich Doppelverdiener sein müssen, um über die Runden zu kommen, ist ja nicht unbedingt die ideale Lösung, aber man kommt jetzt nicht auf die Idee zu sagen, dann arbeiten wir halt alle weniger, also die Männer und die Frauen, und kümmern uns um unsere Familien. Sondern so ein paar ganz schlaue junge Frauen haben sich halt ausgedacht, dass sie jetzt wieder in die traditionelle Rolle zurück wollen, in die Regression. Ja, mein Mann wird das alles schon richten. Ob das wirklich so ernst zu nehmen ist, also ja, im rechten Kontext bestimmt, aber die, die am lautstarksten zu hören sind, sind ja die Influencerinnen, und die haben einen Beruf, die sind Influencerinnen. Das heißt, die posieren in ihren schönen Schürzen und sehen genauso gut aus wie Betty Draper, aber ob die wirklich ihre Zeit damit verbringen, Kuchen zu backen, wage ich da doch mal zu bezweifeln.
Ja, wahrscheinlich ist das gar nicht so unanstrengend, ständig vor der Kamera gut auszusehen und dann dabei noch im Topf rumzurühren.
Also ich kann Ihnen sagen, wenn ich koche, sehe ich nicht so aus. Da sehe ich immer so ein bisschen aufgelöst aus. Aber ich koche ja auch nicht für Instagram, sondern für eine Familie. Ja.
Sie haben da jetzt schon ganz wunderbare Beispiele genannt aus Film und Literatur. Sie verhandeln natürlich auch noch Hans Castorp, der eben 7 Jahre lang auf dem Zauberberg sitzt und immer überlegt, ob er jetzt mal wieder gehen soll. Sind das so wunderbare Beispiele, wo man sagen kann, wir sollten uns eigentlich entspannen, ein bisschen gammeln, driften, ist eigentlich gesund für die Seele, für alles?
Die meisten Zeitverschwender, ich verwende jetzt mal die männliche Form, weil es sind meistens Männer, eignen sich nicht unbedingt als Rollenvorbild. Also Sie und ich, wir wollen nicht 7 Jahre auf dem Zauberberg sein. Wir wissen ja auch, am Anfang fängt es ganz gut an, aber nachher wird es ja immer düsterer da auf dem Zauberberg. Und warum ist das so? Also auch Bette Draper geht nicht gut aus. Beim Oblomov, naja, da geht's noch so. Der liegt halt viele Jahre auf dem Sofa und am Ende stirbt er halt, aber nicht dramatisch. Warum eignen die sich so schlecht als Rollenvorbild? Naja, sonst wäre so wenig von ihnen zu erzählen. Das heißt, die Auseinandersetzung ist ganz häufig die, dass man das so mit einer gewissen Erstaunen schildert. So, aber man sagt nicht, ach, das ist doch ganz toll mit der Zeitverschwendung. Da müssen wir uns andere Figuren suchen, die sozusagen nach vorne vorwärts gerichtet sind. Und das kennen Sie auch, so im Classical Cinema, im klassischen Hollywood-Kino, wo am Anfang der Workaholic zu sehen ist, der dann im Laufe der Zeit geheilt wird davon. Nehmen wir was ganz Populäres, wie Pretty Woman, ne? Die Edward-Figur, also Richard Gere, der dann irgendwie lernt, barfuß über die Wiese zu gehen. Das haben wir ganz oft als Erzählung, wo Leute, die am Anfang irre viel arbeiten, am Ende ein Hawaii-Hemd tragen und nicht mehr arbeiten oder sowas. Und das ist seit den 20er, 30er Jahren im Hollywood-Kino immer wieder erzählt worden. Und da gibt es wunderschöne Scuba-Comedies, heißen die, also so abgedrehte Komödien. Sowas wie Holiday mit Cary Grant und Katharine Hepburn, da kriegen sie richtig gute Laune, wenn sie das sehen, wenn am Ende der ganz arbeitsame Typ, also von Cary Grant gespielt, sagt, ich mache jetzt Schluss, ich arbeite nicht mehr, ich habe genug gearbeitet, ich habe gespart, ich gehe jetzt in die Welt und schaue mir das an. Das ist ein belastbares Rollenvorbild und ein Film, der Holiday heißt, den sollte man sich im Sommer sowieso mal anschauen.
Das heißt also, die High-Performer, die immer vorwärts gegangen sind, die kommen dann irgendwann, wenn sie sich rückwärts wenden, sind sie eigentlich viel mehr vorne, als sie es je vorher gewesen sind. Das ist jetzt sehr verquer gedacht, oder?
Aber es stimmt. Die Denkbewegung stimmt genau. Also da ist jemand, der total viel arbeitet und denkt, er ist ganz weit vorne und sich dann besinnt und sagt, nee, warum habe ich das eigentlich alles gemacht? Ich bestehe eigentlich ganz hinten an, so die Letzten werden die Ersten sein, und dann ein neues Konzept entwickelt. Und das ist in den 20er, 30er Jahren eine Geschichte, die in Amerika ganz viel erzählt wird und die immer wieder erzählt wird, ja bis heute.
Eine vielerzählte Geschichte, die heute vor allem wieder an Fahrt aufnimmt. Michaela Krützen, Medienwissenschaftlerin und Autorin des Buchs Driften, Warten, Gammeln in Literatur und Film. Tänzer und Tänzerinnen sind ja eher in Bewegung, als dass sie driften und gammeln. Aber sie blicken durchaus auch mal zurück in die Archive, schauen in die Vergangenheit, um neue Positionen zu erkunden. So auch auf dem Impulstanzfestival in Wien, das seit mehr als 40 Jahren existiert. Klassiker stehen hier neben Newcomern, Wiederaufnahmen, neben Uraufführungen. Und auch das Wiener Burgtheater wird in der Sommerpause vom Impulstanzfestival genutzt. Dort war Paul Lohberger.
Zu schneidenden Klängen, unklar ob Stimme oder Instrument, erscheint im halbdunklen Zentrum der Burgtheaterbühne eine kompakte Gruppe Tänzerinnen. Hinter der Gruppe steht eine einzelne Tänzerin auf einem stilisierten Felsen. Sie trägt ein hibiskusrotes Kleid und eine Maske. Die Maske nimmt sie bald ab. Musik und Halbdunkel bleiben für die kommende Stunde jedoch unverändert. Der dichte Klang wandelt sich ständig und hält die Spannung. Nun fächern sich die Tänzerinnen über die Breite der Bühne auf und zeigen eine Choreografie, deren Schritte auf dem südindischen Tempeltanz Bharatanatyam basieren. Sie verwenden auch die typischen Gesten und Handbewegungen, die zum Erzählen mythischer Geschichten gemacht sind. Andere Elemente kommen ins Spiel. Die Tänzerinnen ziehen sich mehrfach an ihren langen Haaren, was gewaltsam wirkt. Die in dominantes Rot gekleidete Matriarchin steigt vom Felsen herab und erweckt eine weitere Tänzerin in weißem Kleid zum Leben. Eine kleine Person, die zugleich kindlich und alt wirkt. Sie war zuerst im Fels versteckt. Es ist ein Ritual offenbar. Im Weiteren werden die Tänzerinnen töten, wiederbeleben, Gewalt ausüben, alles im Sog der Musik. In Tikra geht es um die Nacht der Erinnerung. Ein Stamm stellt Kontakt zu seinen Ahnen her und durchlebt seine Vergangenheit, eine Geschichte von Gewalt und Kolonisation. Tikra entstand als Auftragswerk für ein Festival in der Al-Ula-Oase in Saudi-Arabien. Die erste Aufführung im deutschen Sprachraum ist sicher eines der Highlights von Impulstanz 2025. Beeindruckend der Fluss seiner Ästhetik, die in ihrer choreografischen Präzision modern und abstrakt wirkt, obwohl sie rein optisch auf archaischen Elementen basiert. Nicht umsonst ist Akram Khan ein international geschätzter Choreograf. Auf andere Art vielschichtig ist die Uraufführung von Crime Buddy zwei Tage später im Nesttheater. Ivo Dimchev deklariert sein Stück als Lecture-Performance. So wird das Publikum vielfältig einbezogen. Der bulgarische Performer ist als Stammgast beim Wiener Festival mittlerweile bekannt für postmodernes Kabarett. Der kräftige Mann mit dem tattoo-gemusterten Schädel unter seinem Toupet kann sich jederzeit in eine Frau verwandeln, auch stimmlich. Halb romantisch, halb parodistisch und mit viel Vibrato singt und geht Ivo Dimchev durchs Publikum. Er hält den Menschen das Mikrofon hin, damit sie sein hohes Vibrato weitersingen und bewertet ihre Beiträge. Auch lädt er Menschen ein, während er singt, auf der Bühne skurrile Dinge zu vollführen. Zum Beispiel sollen zwei so tun, als würden sie ersticken, drei andere müssen elastische Dildos fortwährend auf den Boden schmettern. Zu viel Tanz und Professionalität werden vom Performer abgemahnt. Als Ivo Dimchev 2007 erstmals bei Impulstanz zu sehen war, zeigte er eine tänzerische Solo-Performance. Nun mit 50 singt er lieber, was dem Tanzpublikum aber durchaus auch gefällt. Das sind also zwei Highlights nur aus dieser Woche. Nur vage repräsentieren sie das Spektrum des Gesamtprogramms. Die ganze Stadt wird jedes Jahr aufs Neue geprägt von der Diversität der Tanzszene, in der Genderdiskurse und Identitätspolitik sehr unmittelbar verhandelt und verständlich werden. Denn in all den unterschiedlichen Inszenierungen ist es immer der Körper, der von universellen Geschichten und Emotionen erzählt und trotz aller Kapriolen stets ein menschlicher Körper bleibt.
Paul Oberger über das Impulstanzfestival in Wien, das noch bis zum 10. August dauert. Und es fehlen die Kulturmeldungen jetzt mit Jörg Bieser.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat zum Europäischen Gedenktag für die Opfer des Genozids an Sinti und Roma dazu aufgerufen, die Erinnerung an die Ermordung von 500.000 Sinti und Roma in der Nazizeit wachzuhalten. Die Verbrechen der Nationalsozialisten an den Sinti und Roma, die seien Teil unserer Geschichte und blieben Mahnung für Gegenwart und Zukunft. Allein in der Nacht vom 2. auf den 3. August 1944 wurden im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau etwa 4.300 Sinti und Roma in den Gaskammern ermordet. Es habe lange gedauert, sagte Weimer, bis sich Politik, Gesellschaft und Wissenschaft dieser Verantwortung gestellt hätten. An anderer Stelle wird ein Erinnern nicht so gern gesehen. Das National Museum of American History hat nach einem Bericht der Washington Post Hinweise auf die zwei Amtsenthebungsverfahren in der ersten Amtszeit von Donald Trump aus seiner Ausstellung entfernt. Das Museum, das zur Kulturinstitution Smithsonian gehört, habe damit auf Druck des Weißen Hauses reagiert. Dem Bericht zufolge steht nun auf der entsprechenden Schrifttafel in der Ausstellung, lediglich drei Präsidenten seien in der US-Geschichte ernsthaft mit einer Absetzung konfrontiert gewesen. Genannt werden die Demokraten Andrew Johnson und Bill Clinton sowie der Republikaner Richard Nixon, der 1974 zurücktrat, bevor er des Amtes enthoben werden konnte. Der später hinzugefügte Verweis auf Trumps Impeachment-Verfahren wurde wieder entfernt. Seit seinem erneuten Amtsantritt im Januar geht Trump gegen Kulturinstitutionen und ihre angeblich linke Ideologie vor. Im März hatte er ein Dekret unterzeichnet, um die gut 20 Nationalmuseen von Smithsonian wieder zum, Zitat, Symbol der Inspiration und amerikanischen Größe zu machen und unangebrachte Ideologien zu entfernen. Auch kritische Berichterstattung ist in den USA von der Mehrheit nicht mehr gewünscht. Der Corporation for Public Broadcasting, CPB, die viele öffentlich-rechtliche Radiostationen in den USA mitfinanziert, hat die republikanische Mehrheit im Kongress 1,1 Milliarden Dollar aus dem Etat gestrichen. Nun wird der Betrieb eingestellt und die meisten Mitarbeiter bis Ende September entlassen. Für das kommende Jahr nämlich sind erstmals seit mehr als 5 Jahrzehnten gar keine Mittel für CPB vorgesehen. Und wir bleiben unterirdisch. Archäologen des urgeschichtlichen Museums Bleubeuren haben einen großen Meißel gefunden, der aus dem Stoßzahn eines Mammuts gefertigt wurde und rund 40.000 Jahre alt sein soll. Der Meißel hat einen Umfang von mehr als 10 Zentimetern und ist fast 25 Zentimeter lang. Damit sei er das größte und älteste bislang gefundene Werkzeug dieser Art und ein weltweit einmaliger Fund, der die Vielfalt der Nutzung von Elfenbein in der Steinzeit zeige. Besonders interessant, offenbar handelt es sich um eine frühe Form des Recyclings. Der Meißel war zuvor wohl eine Lanzenspitze.
Die Kulturmeldung mit Jörg Biesler. Vielen Dank. Die Debatte ums Renteneintrittsalter und die Zunahme von häuslicher Gewalt sind Themen in den Informationen am Abend. Am Mikrofon von Kultur heute war Susanne Lohweg. Danke fürs Zuhören.